Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Marcel Malgo legt heute die Verse 1 bis 8 des dritten Johannesbriefes aus, unter dem Thema Wandel in der Wahrheit. Möge unser treuer Gott und Vater Sie durch diese Botschaft ermutigen und neu stärken. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Der dritte Johannesbrief. Wir wollen einfach versuchen, diesen Text zu lesen und auszulegen, anzuwenden für uns persönlich, für unser persönliches Leben. Und dann, so der Herr das schenkt, nächsten Sonntag die restlichen Verse dieses kurzen Briefes. Ein Bibelausleger, der hat einmal Folgendes gesagt über die zwei kurzen Johannesbriefe, also der zweite und der dritte Johannesbrief. Ein Bibelausleger hat mal Folgendes gesagt: Es handelt sich um zwei einfache Briefchen, die anscheinend ihre Gegenwart im Neuen Testament nur der Tatsache verdanken, dass sie vom Apostel Johannes stammen. Trotz ihrer Kürze sind sie so voll evangelischen Geistes, dass man sie nicht lesen kann, ohne von neuer Liebe zur Wahrheit und zu dem, der die Wahrheit ist, erfüllt zu werden. Und ich denke, dieser Mann hat den Nagel auf den Kopf getroffen, diese einfachen Briefchen, sehr kurz. Man würde fast sagen, was will der Herr uns damit sagen, aber es ist eine inhaltsreiche Botschaft, die uns hier gegeben wird. Die ersten 8 Verse vom dritten Johannesbrief, die könnte man in 3 Hauptabschnitte einteilen: Bruderschaft, Wahrheit und Liebe. Ich mache das aber jetzt nicht so extrem, ich sage nur, das wäre möglich. Ja? Nur diese 8 Verse könnte man so unterteilen. So, ich lese den Text noch einmal. Sie haben ihn schon gehört, aber es sind ja nur 8 Verse. Ich lese ihn noch einmal, dass er uns wirklich im Gedächtnis und im Herzen ist. 3. Johannes 1 bis 8. Der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seiest, so wie es deiner Seele gut geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde, und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Also, soweit noch einmal diesen Text. Der Älteste, der diesen Brief schreibt, ist Johannes, das ist uns allen bekannt. Der Apostel, der Bruder des Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Er hat auch das Johannesevangelium verfasst. Er hat auch die 2 anderen Briefe verfasst. Er hat auch die Offenbarung verfasst. Jetzt weiß ich nicht, ob Ihnen das bekannt ist, dass Johannes sich nur in der Offenbarung mit Namen vorstellt. Also ich denke, Bibelleser wissen das. In den Briefen und im Johannesevangelium wird sein Name nicht erwähnt. Er stellt sich nicht vor als der Verfasser dieser Schriften. Im Johannesevangelium wird er lediglich 4-mal der Jünger genannt, den Jesus lieb hatte. Wir wissen aus dem Zusammenhang, das ist Johannes. Ja? Das könnte man jetzt alles Punkt für Punkt erklären. Aber seinen Namen nennt er nicht, sowohl in den Briefen als auch im Evangelium. Ich habe jetzt doch mal mir die Mühe gemacht und ein bisschen gesucht, abgesehen davon, was wir an Zusammenhängen in den Evangelien finden, wo man dann ganz genau doch erkennen kann, ja, Johannes ist der Schreiber des 4. Evangeliums. Abgesehen davon habe ich mir doch mal kurz die Mühe gemacht und ein bisschen geforscht, warum wir sagen, dass Johannes der Autor ist der 3 Briefe und des Evangeliums. Also, das ist vielleicht interessant, einmal zur Kenntnis zu nehmen. Was das Johannesevangelium betrifft, so gibt es eine ganze Reihe glaubwürdiger, also verbürgter Überlieferungen, geschichtlich überliefert, die bezeugen, dass er, Johannes, der Verfasser dieses Evangeliums ist. Im 2. Jahrhundert, da war ein Irenäus und er hat Folgendes gesagt. Johannes, der Jünger Jesu, der an seiner Brust ruhte, hat das Evangelium veröffentlicht, als er in Ephesus in Asien weilte. Jetzt fragen wir uns ja, von wo weiß denn dieser Irenäus das? Das kann ich Ihnen auch sagen. Irenäus war ein Schüler des Polycarp von Smyrna. Vielleicht einigen ist der Name bekannt. Polycarp hat Johannes gekannt, persönlich. Polycarp wurde durch Johannes kurz vor seinem Tode zum Bischof von Smyrna eingesetzt. Also kurz vor, dass Johannes starb, hat er den Polycarp zum Bischof gemacht von Smyrna. Und so können wir uns das gut vorstellen. Polycarp kannte ihn. Der andere, der Irenäus, war der Schüler von Polycarp und so wurde uns das überliefert. Johannes, der Autor des Evangeliums. Ferner sagt ein Clemens von Alexandria, ich glaube, das ist auch ein relativ bekannter Name, das war ein griechischer Theologe und Kirchenvater, er sagt, als letzter hat Johannes, der bemerkt hatte, dass das äußerlich Menschliche der Geschichte Jesu in den anderen Evangelien bereits dargestellt war, auf Anregung der Ältesten und vom Geiste getrieben, ein geistliches Evangelium verfasst. Also soweit dieses Zitat von Clemens von Alexandria. Man sagt ja, dass Johannes die drei anderen synoptischen Evangelien kannte. Er hat daraus auch geschöpft, aber er hat ein geistliches Evangelium verfasst. Weniger das Leben Jesu, mehr die Lehre, das Wesen Jesu. Also, das sind zwei Zeugnisse, die bezeugen, Johannes ist der Verfasser des Evangeliums. Wenn wir sagen, dass er der Verfasser des Evangeliums ist, des vierten, dann ist er in jedem Fall auch der Verfasser der Briefe. Sowohl Theologen als auch einfache Bibelleser können feststellen, das können sie auch feststellen, dass der Schreibstil und der Wortschatz des Johannesevangeliums völlig übereinstimmt mit dem Stil und dem Wortschatz der Johannesbriefe. Und das Vorwort des ersten Johannesbriefes ist eine genaue Parallele zum Vorwort des Johannesevangeliums. So, das ganz kurz als Information, das denke ich, das ist interessant. Also, der dritte Johannesbrief, über den wir reden, ist von Johannes dem Apostel verfasst worden. Er ist der Älteste, der einem Freund namens Gaius ein persönliches Schreiben zukommen lässt. Übrigens, Johannes wird hier Älteste genannt, nicht nur, weil er ein Presbyteramt innehatte, er war Älteste ohne Zweifel, sondern weil er bei der Abfassung seiner Schriften sehr alt gewesen ist. Das kann man heute mit Sicherheit sagen. Man nimmt an, dass sein Evangelium und die Briefe gegen Ende des ersten Jahrhunderts verfasst wurden, also man könnte sagen, so plus minus in den Jahren 85 bis 98 nach Christus. Und die Offenbarung wurde im Jahre 94-95 verfasst. Soweit diese allgemeinen Angaben. Der Älteste, Johannes, schreibt an Gaius, den Lieben. Und jetzt sagt er, den ich lieb habe in der Wahrheit, schreibt er einen Brief. Wir wissen nicht, wer dieser Gaius ist. Es gibt zwar einen Gaius im Römerbrief, Paulus erwähnt ihn, da konnte Paulus einmal wohnen, hatte das Gastrecht dort bekommen. Römer 16, Vers 23, es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Aber wir wissen nicht, ob das dieser Gaius ist. Ich denke mir, es ist ein unbekannter Gaius. Aber es ist nicht wichtig, ob wir ihn jetzt kennen. Viel wichtiger ist, was Johannes in Bezug auf ihn ausspricht. Und damit komme ich zu meinem ersten wichtigen Punkt. Er sagt, dass er diesen Gaius lieb hat. Aber nicht einfach so. Er sagt über ihn, ich habe ihn lieb in der Wahrheit. Hier kommen wir einem großen Geheimnis auf der Spur. Wenn die Bibel zum Beispiel Folgendes sagt. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Kennen Sie doch, ja? Das ist 1. Petrus 4, Vers 8. Oder wenn die Bibel sagt, seid untereinander freundlich und herzlich. Epheser 4, Vers 32. Da fragen wir uns immer wieder, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Naturgemäß sind wir doch Menschen, die so unsere Gefühle und Regungen haben, oder sie nicht? Es ist einfach so, dass der eine Mensch anders einwirkt auf uns als der andere. Aber die Bibel sagt, so viel in euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden, habt untereinander eine inbrünstige Liebe, seid freundlich und herzlich mit denen, die euch sympathisch sind und denen, die euch nicht sympathisch sind. Ja, wie kann man das? Wie geht das? Wie müssen wir das tun? Wie können wir unsere menschlichen Gefühle überwinden? Wie können wir unserem Nächsten so begegnen, wie wir unseren Freunden begegnen? Schauen Sie, indem ich lieb habe, nicht aufgrund von Gefühlen, ja, dann arbeite ich mit Sympathie, mit Antipathie. Nein, indem ich liebe aufgrund von der Liebe, die Johannes hier uns weitergibt, von der er sagt, so liebe ich den Gaius. Er sagt über den Gaius, ich habe ihn lieb in der Wahrheit. Ja, das hat natürlich schon eine Bedeutung. Johannes hatte Gaius nicht einfach so lieb, gefühlsmäßig. Natürlich war Gaius ein Freund von ihm, das kann man schon sehen in den Versen. Aber wenn er hier spricht über, ich liebe ihn in der Wahrheit, dann ist das etwas anderes. In der Wahrheit lieben, das bedeutet, ganz kurz gesagt, ihn liebhaben in und durch Jesus Christus. Den ich liebhabe in der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit in Person? Was sagt Jesus über sich selber? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Und Johannes sagt, ich liebe den Gaius in der Wahrheit. Man könnte sagen, er liebt den Gaius in und durch Jesus Christus. Und schauen Sie, wenn wir eine solche Liebe haben zueinander, dann müssen Antipathie und Sympathie müssen verschwinden. Garantiert. Und es ist eine Wahrheit, wir können nur lieben, wenn der tiefste Beweggrund dazu Jesus ist. Wir können nur lieben, wenn dies in und durch und aus Jesus Christus geschieht. Alles andere ist gefühlsmäßig. Natürlich spielen die Emotionen eine Rolle, das ist ganz klar, nach wie vor. Aber wenn wir wirklich geistlich lieben wollen, lieben in der Wahrheit, dann geht das nur durch Jesus Christus hindurch. Denn ich lieb habe in der Wahrheit. In Christus. Wenn wir das tun, dann erfüllen wir 2. Korinther 5, 16. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das Wort kennen Sie, ja? Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. So, nachdem Johannes seinen Bruder Gaius begrüßt hat, er hat ihm gesagt, dass er ihn lieb hat, in der Wahrheit, macht er jetzt etwas mehr aus dieser brüderlichen Liebe, aus dieser brüderlichen Zuneigung. Und jetzt müssen Sie mit mir noch einmal Vers 2 lesen, wo es heißt, Johannes sagt zu Gaius, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Das ist ein Vers, da habe ich immer so ein bisschen drüber hinweggelesen und ich dachte, das ist alles schön und gut. Aber lasst uns einmal ein bisschen drüber nachdenken. Anscheinend war dieser Gaius innerlich stabil. Ja? Es ging ihm innerlich gut. War ausgeglichen. Johannes sagt zu ihm, es geht deiner Seele gut, Gaius. Ja? Der Mann stand mit zwei Beinen im Glauben, kann man sagen. Innerlich stabil, es geht dir gut, deiner Seele, deinem inneren Menschen. Johannes bleibt nun nicht bei diesem inneren Wohlergehen seines Freundes stehen. Er kümmert sich nun auch um seinen äußeren Zustand. Vielleicht war Gaius etwas kränklich. Vielleicht war er etwas schwächlich. Vielleicht war er irgendwie angefochten. Innerlich sagt Johannes, es geht dir gut, Gaius. Und nun sagt er, und er spricht das aus als ein Wunsch. Nun wünsche ich, Gaius, dass es dir in allen Dingen gut gehen darf und dass du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Also, anders gesagt, wie es deinem inneren Menschen geht, Gaius, sagt Johannes, so soll es auch dem Äußeren gehen. Ich hoffe, dass du gesund bist und dass es dir an nichts fehlt. Ich finde das eine sehr ergreifende Szene. Der große Johannes, der Älteste, der viele Gemeinden unter sich hatte, bekümmert sich rührend um das äußerliche Wohlergehen seines Freundes. Johannes hätte sagen können, Ich bin zuständig für den inneren Menschen. Ich bin Seelsorger. Ich habe nichts zu tun mit der Gesundheit der Menschen, mit ihrem Wohlergehen, geht mich nichts an, mir geht nur den inneren Menschen an. Stimmt nicht. Er bekümmert sich hier um den äußeren Menschen des Gaius, so wie ihn den inneren Menschen des Gaius beschäftigt, so beschäftigt er sich auch mit seinem äußeren Menschen. Wissen Sie, was so schön ist? Er sagt jetzt seinem Freund Gaius nicht: Gaius, ich werde jetzt für dich beten, dass es dir an nichts fehlt und dass du gesund bist. Das wäre natürlich auch sehr gut gewesen, aber das lesen wir hier nicht. Er wünscht ihm das. Er spricht einen Wunsch aus, klipp und klar. Ich wünsche, sagt er, dass es dir gut gehe, dass du gesund bist und so weiter und so weiter. Warum sage ich Ihnen das? Ich habe festgestellt, dass es Christen gibt, so bisweilen, ja, die scheuen sich, einem anderen Christen etwas Gutes zu wünschen. Nein, das darf man nicht. Das ist weltlich. Man muss keinen Wunsch aussprechen, muss nicht einem anderen etwas wünschen. Diese Christen, sie meinen es sicher gut, wenn sie einem Geburtstagskind Gottes Segen wünschen, ist das alles. Gottes Segen ist natürlich das Beste. Ganz deutlich, man muss auf einem Geburtstag dem Geburtstagskind Gottes Segen wünschen. Aber wünsch doch einem Geburtstagskind auch mal ein schönes Fest. Wünsch ihm doch einen schönen Tag. Wünsch ihm doch ein glückliches neues Jahr. Und so weiter und so weiter. Wünsch ihm doch Gesundheit. Viele Christen tun das sicher. Andere tun es nicht. Dürfen wir nicht. Das ist Sünde. Wir müssen einander nicht Wünsche aussprechen, einander Gutes wünschen. Ihr Lieben, Johannes hat es getan. Johannes hätte sagen können: Gaius, wenn es Gottes Wille ist, dann wirst du gesund werden und so weiter. Nein, Johannes sagt es ganz direkt zu seinem Freund: Gaius, ich wünsche, dass es dir gut geht. Ich wünsche, dass du gesund wirst. Ich möchte Ihnen einfach Folgendes sagen: Wünscht einander doch einmal Gutes. Macht es doch. Sprecht es aus. Zeige deinem Nächsten, dass dir an ihm gelegen ist, dass du möchtest, dass es ihm gut geht. Zeig es ihm doch. Wenn du für deinen Nächsten betest, das ist wunderbar, das ist auch das Wichtigste. Aber zeig ihm doch einmal mit Worten, sag es ihm: Du, ich wünsche wirklich, dass es dir gut geht. Das ist mein Anliegen, dass du gesund bist und so weiter. Natürlich muss es nicht nur bei Wünschen bleiben. Bisweilen kann man sehr viel tun, dass es einem anderen gut geht. Aber heute will ich einfach das sagen. Darum geht es mir. Lass deinen Nächsten wissen, dass du an ihn denkst. Sag es ihm, dass du dich um ihn kümmerst, dich mit ihm beschäftigst. Sag ihm, dass dir an ihm gelegen ist. Zeig es ihm. Manchmal bewirken Worte der Liebe und der Zuneigung mehr als viele materielle Gaben. Habe ich schon oft gemerkt. Man macht ein Telefon, ja. Man sagt vielleicht ein, zwei Sätze. Wochen später kommt der Betreffende zurück auf das Telefon und sagt: Du, das hat mich so ermutigt, ja. Man kann vielleicht nicht einmal was tun, man kann ihm nicht helfen, man kann ihn nicht gesund machen, man hat vielleicht nichts, was man ihm geben kann, man kann den Hörer abnehmen, man kann sagen: Du, ja, da bin ich, ich hoffe, es geht dir gut, ich denke an dich, ja. Es ist mir wirklich daran gelegen, dass es dir besser geht. Sie bewirken Wunder im Leben eines Mitmenschen, glauben Sie mir. Johannes der Apostel, der Älteste, Gaius sein Freund. Gaius, innerlich geht es dir gut. Äußerlich bist du angefochten, da ist Krankheit und anderes. Gaius, ich wünsche, dass es anders wird. Ich beschäftige mich mit dir. Vor Jahren, als wir noch in Holland wohnten, zum Teil hatten wir kein geregeltes Einkommen, dann ist es manchmal ein bisschen knapp. Und eines Tages lag plötzlich 1000 Gulden im Briefkasten. Stellt euch vor, eine Tausendernote, Gulden, naja, gibt es jetzt nicht mehr. Aber ohne Absender, einfach so. Ich habe dann später schon so mehr oder weniger festgestellt, wer der Spender ist. Aber in dem Moment wussten wir es nicht. Wir waren sehr dankbar. Wir haben dem Herrn gedankt: Herr, das brauchen wir in diesem Moment. Haben uns gefreut. Aber wir haben uns damals überlegt: Wer ist das, der das getan hat? Wer denkt an uns? Schauen Sie. Das ist sehr wichtig. Wer hat an uns gedacht? Wer hat gesehen, da ist eine Not? Wer beschäftigt sich mit uns? Wer möchte uns Gutes tun? Wer wünscht uns Gutes? Da muss doch jemand dahinter stehen. Der hat gesehen, da ist eine Not. Der denkt an uns. Schauen Sie, das war die Frage. Nicht unbedingt, dass man weiß, wer das jetzt gegeben hat. Aber wer ist es, dessen Herz sich erbarmt, sagen wir mal so, über unsere Familie? Es hat uns so ergriffen damals. Ich möchte Ihnen einfach sagen, macht es wie Johannes gegenüber Gaius. Sagt es einander doch, wenn ihr einander Gutes wünscht. Sagt es einander, redet darüber. Es ist manchmal sehr ermutigend und stärkend. Manchmal ist man nicht in der Lage, etwas zu tun für den Nächsten. Aber man kann ihm sagen, dass uns an ihm gelegen ist, dass wir an ihm denken, so wie Johannes das bei Gaius getan hat. In Jeremia 15, Vers 5, da hören wir den Herrn über Jerusalem sagen, so steht es nur in der Lutherbibel, wer wird hingehen und dir Frieden wünschen? Wer wird dir Frieden wünschen, Jerusalem? Nun, das war damals nicht möglich, denn Israel stand unter einem Urteil des Herrn. Aber um das Beispiel jetzt zu benutzen, Jerusalem, grundsätzlich will der Herr, dass wir Jerusalem Glück wünschen. Steht klipp und klar geschrieben, Psalm 122, Vers 6 und 8 nach der Lutherbibel, wünscht Jerusalem Glück, um meine Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Ja, das ist etwas, was man ausspricht. Ich wünsche dir Glück, Jerusalem. Und Gott selber hat uns dazu aufgefordert. Das müssen wir uns vielleicht neu zur Kenntnis nehmen. Das gehört zum Gemeindeleben, zwischenmenschliche Beziehung, zwischen Kindern Gottes. Redet doch miteinander. Sagt es einander doch, was ihr füreinander empfindet, dass ihr möchtet, dass es besser wird. In Apostelgeschichte 15 wünschen die Apostel und Ältesten den Brüdern aus den Heiden Heil. Sie wünschen ihnen Heil. Und den Korinthern wünscht der Apostel Paulus in 2. Korinther 13 Vollkommenheit. Also, wenn es euch ein Anliegen ist, dass es euren Nächsten gut geht, wenn ihr ihnen Gutes wünscht, wenn ihr möchtet, dass es ihm besser geht, dann sagt ihnen das doch wenigstens. Der Apostel Johannes hat das getan bei seinem Freund Gaius. Er richtet an ihn die freundlichen Worte. Väterlich, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, wie es deiner Seele gut geht. Ist das nicht fantastisch? Nun war es so, dass dieser Gaius seinerseits auch tatsächlich eine liebenswerte Person war. Man musste ihn lieben. Man musste ihn lieben. Hier möchte ich einmal Folgendes sagen. Nehmen Sie es mir nicht übel, ja? Es könnte durchaus auch an uns selbst liegen, wenn Menschen uns keine freundlichen Worte sagen. Es könnte auch an uns liegen. Schauen Sie, wenn wir griesgrämig durch den Tag gehen, wenn wir uns wie unnahbare Eisblöcke aufführen, das gibt es ja, da müssen wir uns nicht wundern, wenn andere Menschen uns meiden. Müssen Sie sich nicht wundern. Nein, unser Wandel, unser Wesen muss auch einladend sein, dass Menschen quasi eingeladen werden, mit uns zu sprechen. Da muss doch etwas sein, ja? Natürlich sollte man gerade die ansprechen, die wie Eisblöcke da sitzen. Aber manchmal ist das sehr schwer. Gaius, er hatte ein gutes Zeugnis. Das habe ich ja zweimal schon euch gelesen. Er war bekannt als treuer Diener der Gemeinde. Und deshalb begegnet Johannes ihm mit seinen Segenswünschen. Ich will euch das kurz zeigen. Also der Grund, dass Johannes ihm diese Wünsche übermittelte, das war der Wandel des Gaius. Nachdem Johannes ihm diese Segenswünsche übermittelt hatte, nachdem er ihm gesagt hatte, Gaius, ich wünsche, dass es dir gut geht, sagt er weiter zu ihm, Vers 3 und 4, 3. Johannes, denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Jetzt müssen sie gut Acht geben, ja? Was ich ihnen jetzt sage, so steht es in allen Übersetzungen. Johannes fängt dieses Lob mit denn an. Das bedeutet, es gehört untrennbar zum Vorhergehen. Das Wörtlein denn ist hier wie ein Bindewort. Ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, sagt Johannes, denn ich habe mich gefreut über dein gutes Zeugnis. Also, der sehr gute Wandel des Gaius war hier für Johannes ein Anlass, um ihm das Beste zu wünschen. Ich denke, das sollten wir auch für unser persönliches Leben uns merken. Es liegt auch an uns, wenn Menschen uns keine Freundlichkeiten erweisen oder ob sie es tun. Was aber zeichnet nun den Gaius aus? Nun, wir haben es bereits gelesen. Ich denke, das war die Hauptsache. Gaius lebte völlig in der Wahrheit. Und darüber hat sich Johannes sehr gefreut. Ich lese die zwei Verse noch einmal, 3. Johannes Vers 3 und Vers 4. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Jetzt beachtet bitte Folgendes. Johannes sagt, dass ihm das, wenn jemand in der Wahrheit lebt, am meisten freut. Er sagt es. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Das muss uns aufhorchen lassen. In der Wahrheit leben. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt dieser Predigt. Also der besondere Vorzug des Gaius, er war ein Mann, der in der Wahrheit lebte. Deshalb war er innerlich gesund. Johannes sagt dazu, im Gaius, innerlich geht es dir wohl, deiner Seele geht es wohl. Der Mann lebt in der Wahrheit. Was ist das nun in der Wahrheit leben? Jetzt wollen wir das Schritt für Schritt miteinander durchnehmen. Einfach einige Punkte und die sind sehr wichtig für unser persönliches Glaubensleben. Was ist das in der Wahrheit leben? Bitte bedenkt, Gaius war innerlich gesund. Johannes sagt, er steht in das Zeugnis aus, in deiner Seele bist du gesund, es geht dir gut. Er lebte in der Wahrheit. Was ist das nun? In der Wahrheit leben. Einige Punkte. Am Anfang, als wir uns mit der Liebe des Johannes zu Gaius beschäftigten, sprachen wir über die Wahrheit in Person, Jesus Christus. Er sagt über sich selber, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Die Frage also, was es bedeutet, in der Wahrheit zu leben, hat in erster Linie mit unserer Verbindung zu Christus zu tun. Ist das klar? Gemeinschaft mit Christus. In Christus leben, für Christus leben, von Christus ausleben, zu Christus hinleben. Das ist in der Wahrheit leben. Ja? Die Wahrheit in Person. Es geht um Gemeinschaft mit Christus. Aber, das müssen wir jetzt präzisieren, Gemeinschaft mit Christus. Was ist das? Was gehört dazu? Was gehört ganz praktisch dazu, wenn ich rede über Gemeinschaft mit Christus? Also erstens einmal, dass in unserem Leben die Wahrheit des Wortes präsent ist. Es geht ja jetzt um Leben in der Wahrheit, Gemeinschaft mit Christus. Was ist das? In erster Linie, dass die Wahrheit des Wortes in unserem Leben das Zentrum ist. Der Psalmist sagt, Psalm 119, Vers 160, dein Wort ist nichts, denn Wahrheit. Wenn ich in der Wahrheit leben will, wenn ich eins sein will mit Christus, muss ich im Wort leben. Das Wort muss meine tägliche Speise sein. Da habe ich die Wahrheit vor mir. Unser Heiland bestätigt, Psalm 119, Vers 160, im hoherpriesterlichen Gebet. Da sagt er zu seinem Vater, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ja? Also Jesus bestätigt das. Also in der Wahrheit leben, eins sein mit Christus. Das bedeutet, verankert zu sein in der Wahrheit des Wortes, täglich schöpfen aus dem Wort, Umgang haben mit dem Wort, sich richten lassen durchs Wort. Ja? Und ich glaube, das war bei Gaius der Fall. Wenn Johannes sagt, du bist in deiner Seele gesund, du lebst in der Wahrheit, ich glaube, der Mann war ein Mann des Wortes. Er lebt in der Wahrheit des Wortes. Ja, ferner gehört zu einem Leben in der Wahrheit, zu einer echten Gemeinschaft mit Christus auch, ja, das Gebet, das ist klar. Aber das präzisieren wir. Das Gebet der Wahrheit. Nicht einfach das Gebet der Wahrheit. Ja, was ist denn das? Schauen Sie, unser Herr sagt es so, Johannes 4, 23, 24. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Also die Stunde ist jetzt da, sagt der Herr. Ja, die Stunde ist auch heute da. Anbeten der Wahrheit. Dann heißt es weiter, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht solche Anbeter. Die anbeten in der Wahrheit. Was könnte das bedeuten? Ich lese Ihnen nur eine Stelle vor aus dem Alten Testament, des Psalmisten. Hören Sie ganz gut zu, was er sagt. Der Psalmist sagt, er redet hier über Beten. Er redet über Beten in der Wahrheit. Wo ich Unrechtes vorhätte in meinem Herzen. Wo ich nicht in der Wahrheit beten würde. Ja? Wo ich Unrechtes vorhätte in meinem Herzen. Würde der Herr nicht hören. Psalm 66, Vers 18. Sorgen Sie dafür, dass alles, was Sie dem Herrn im Gebet sagen, aus der Wahrheit entspringt. Beten Sie nie in falscher Absicht. Es muss wahr sein. Keine Hintergedanken, keine Nebengedanken. Da muss Wahrheit sein, auch in unserem Gebet. Wir können auch im Beten lügen. Wüssten Sie das? Ist alles möglich. Also, die Wahrheit des Wortes, die Wahrheit des Gebetes, anbeten in Wahrheit. Leben in der Wahrheit bedeutet aber auch, dass das Tiefste unseres Lebens wahr wird, transparent wird. Dass nichts in meinem Leben ist, was das Licht scheut. Schauen Sie, David sagt, Psalm 51, das ist der Bußpsalm, den kennen Sie alle. Ja? Da sagt er in Vers 8, siehe, du verlangst Wahrheit im Innersten. Ja? Im Innersten, Herr. Es ging ihm damals darum, dass er nicht nur rein äußerlich Buße tat, sondern er wollte sein ganzes inneres Leben vor dem Herrn entblößen. Wahrheit bis ins Innerste. Ich denke, dass ein Christ, und das sollten Sie tun, vielleicht heute noch, muss von Zeit zu Zeit sein Innerstes vor dem Herrn ausschütten und fragen, Herr, wo ist etwas in meinem Leben, was dir nicht passt? Das ist Wahrheit im Innersten. David hat dasselbe auch so formuliert im Psalm 139, 23, 24. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich, erfahre, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Möchten Sie in der Wahrheit leben? Wenn ja, dann bitten Sie den Herrn immer aufs Neue, dass er Ihr Innerstes ans Licht bringt. Ich glaube, das war ohne Zweifel auch im Leben des Gaius ein wichtiger Bestandteil. Johannes sagt, du lebst in der Wahrheit, Gaius. Du hast das Zeugnis. Du bist gesund in deiner Seele. Ich bin überzeugt, weil er sein Innerstes ständig neu vor seinem Gott ausgeschüttet hat. Herr, prüfe du mich. In Wahrheit leben hat aber auch, jetzt komme ich auf etwas zu sprechen, das ist ein bisschen brenzlig, aber wir werden es durchhalten miteinander. Ja? In Wahrheit leben, das hat auch sehr mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, also mit dem Leben der Christen untereinander. Jetzt müsst ihr euch mal zuhören, ganz gut anhören. Viele kennen den Text, aber das muss euch jetzt neu treffen, was Paulus den Ephesern schreibt. Darum leget ab die Lüge, redet die Wahrheit an jedem mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Epheser 4,15. Stellt euch einmal vor, leget ab die Lüge. Nur zur Sicherheit, die Frage, an wen schreibt er das? An Glieder, das heißt an gläubige Christen. Wie ist das möglich, dass er an die Adresse gläubiger Christen eine solche Ermahnung schreiben muss? Legt die Lüge ab. Lieber Paulus, wir sind wiedergeboren. Wir lügen einander nicht an. Das ist doch nicht nötig. Augenscheinlich war es doch nötig, denn Paulus schreibt hier an wiedergeborene Christen, an solche, die zum Leib Jesu gehören. Er sagt ihnen, lügt einander nicht an. Legt die Lüge ab, denn Kolossen lügt nicht untereinander. Ja bitte, was ist nun los? Lügen Christen sich bewusst an? Was denken Sie? Lügen Christen sich bewusst an? Wiedergeborene Christen, ja? Ich denke, man darf es so nicht sagen. Ein Christ, der bewusst lügt, mit Lügen umgeht, hat entweder so große Probleme, dass er im Moment nicht mehr sich selber ist. Das gibt es. Ich will da nicht mehr sagen, das gibt es. Oder er ist nicht wiedergeboren, das heißt nur ein Christ im Namen nach. Aber trotzdem schreibt Paulus den Kolossen, den Ephesern, lügt einander nicht an. Ja, was meint er dann? Wie lügen wir einander an? Das kann man ganz einfach in wenigen Worten sagen. Indem wir einander Halbwahrheiten erzählen. Auch das vielleicht nicht mal bewusst. Es gibt Brüder und Schwestern, wir haben sie hier in der Gemeinde, die haben immer die Neigung, entweder stark zu übertreiben oder stark zu untertreiben. Gerade so, wie es eben nützlich ist. Sagen wir jetzt von solchen Christen, das sind Lügner. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Die meisten unter ihnen sind Menschen, die nicht bewusst lügen. Aber sie sind in dieser Sache so undiszipliniert, dass sie es einfach tun, ohne darüber nachzudenken. Aber wissen Sie, was das Problem ist? Ich muss es Ihnen sagen. Das sind Lügen. Es gibt nämlich keine Halbwahrheit. Es gibt nur Wahrheiten und Lügen. Und eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. So einfach ist das. Und doch speisen wir uns manchmal gegenseitig ab mit Halbwahrheiten. Dass wir irgendwie eine bestimmte Färbung an etwas geben, die vorher nicht da war. Das haben wir gemacht. Christen lügen einander auch dann an, und das gehört dazu, zu dem, was ich jetzt gesagt habe, wenn sie sich anders vorgeben, als dass sie sind. Man versucht vielleicht durch Worte oder durch Handlungen, sich in ein besseres Licht zu setzen, als man ist. Das sind auch Lügen. Das sind Lügen. Oder man versucht, irgendwelchen Schaden, den man verursacht hat, durch Worte oder durch eine Handlung, man versucht, diesen Schaden durch billige Sprüche zu übertünchen. Das geschieht sehr oft. Hier lese ich euch aus dem Buch der Sprüche 26, 18 und 19 vor. Wie ein Unsinniger mit Geschoss und Pfeilen schießt und tötet, also tut ein falscher Mensch mit seinem Nächsten und spricht danach, ich habe gescherzt. Ach, das war ja nur ein Spaß. Ist mir auch schon passiert, ehrlich. Man sagt etwas Dummes. Man tut etwas Dummes. Und da merkt man, es war dumm. Und da sagt man, na, es war nur ein Witz. Es war kein Witz. Man müsste sagen, du, ich bin ja wirklich ganz daneben gewesen. Leben Sie in der Wahrheit. Das bedeutet, dass sie auf diese Dinge achten. Leben in der Wahrheit bedeutet auch, dass wir das, was wir anderen versprechen, halten. Also, ich muss Ihnen bekennen, hier habe ich mich schon oft versündigt, das tut mir sehr leid, aber das geschieht manchmal so schnell. Man verspricht das einfach so. Das mache ich dann, ja. Das erledige ich. Das mache ich für dich. Und man kommt nie darauf zurück. Es gibt Dinge, die können wir nicht halten, ja. Wir nehmen den Mund zu voll. Da müsste man den Mut haben und zum anderen gehen und sagen, du, ich habe dir damals das und das versprochen, ich kann es nicht halten. Es tut mir leid, ich nehme das Versprechen zurück, ich kann es nicht einlösen. Aber viele von uns versprechen etwas, sie sagen das so leichtfertig dahin. Ich könnte Beispiele erzählen, noch und nöcher, und es geschieht nichts. Und der andere wartet vielleicht. Also, lasst uns in der Wahrheit leben, nicht in der Lüge. In all diesen Dingen. Lügt einander nicht an, sagt Paulus. Ich möchte diesen Punkt abschließen mit 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kindlein, lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Johannes spricht hier über die zwischenmenschliche Beziehungen, Beziehung von Christen, das Miteinander. Und er sagt ganz klar, hier muss Wahrheit regieren. Worte allein genügen nicht. Wahrheit muss regieren. Aus tiefstem Herzen. Seid Menschen, die in der Wahrheit leben. Das war Gaius. Gaius war jemand, der von seinem Herrn in der Wahrheit lebte. Und er hat es auch bei seinen Mitchristen. So, wir kommen zum letzten Punkt. Ich habe es soeben erwähnt. Gaius, er lebt in der Wahrheit vor dem Herrn. Aber damit auch in Beziehung zu den anderen, zu seinen Mitchristen. Sehen wir sehr schön in den Versen 5 bis 8, die wollen wir noch einmal kurz lesen. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Hier wird mir Folgendes deutlich, das will ich noch ganz kurz sagen. Gaius, der Mann, der vor seinem Herrn in der Wahrheit lebte, war ein Segen für seine Mitchristen. Ein großer Segen. Andere Brüder, sogar Fremde, die er nicht kannte, wurden durch ihn erquickt. Er lebte buchstäblich in dem Wort, das, was wir soeben zitiert haben. Meine Kindlein, lasst uns nicht lieben mit Worten, mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Er lebte darin. Ich möchte uns Folgendes sagen. Eine direkte Folge von echter Hingabe an Christus, vom Leben in der Wahrheit, ist immer die, dass das Verhältnis zu den Mitchristen stimmt. Sie können das nicht umdrehen. Sie können nicht erst sorgen, dass das Verhältnis zu den Mitchristen besser wird. Das geht nicht. Sie müssen da anfangen, wo der Anfang ist, und das ist Christus. Erwählen, in der Wahrheit zu leben. Wahrheit bis ins Innerste, wie David sagt. Wahrheit im Wort, im Gebet, in allem. Wahr sein vor Christus. Dann werden sie imstande sein, ihr Verhältnis zu den Mitchristen zu ordnen. Johannes erklärt in seinem ersten Brief, es ist unmöglich, den Herrn zu lieben, aber den Bruder nicht. Sagte 1. Johannes 4, Vers 20, so jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Also das gehört untrennbar zusammen. Gaius lebte in der Wahrheit und sein Verhältnis zu den Mitbrüdern war gesegnet. Ich habe das ja schon am Anfang gesagt, diese Predigt. Wir sprachen über die Liebe des Johannes zu Gaius, dass Christen einander nur dann lieben können, wenn dies in und durch und aus Jesus Christus geschieht. Das war bei Gaius der Fall. Er lebt in der Wahrheit, er lebt in Christus und das machte ihn zu einem Segen für andere Brüder. Er wurde in der Weise ein Segen für diese Brüder. Es waren Reisebrüder, ja, Evangelisten. Er wurde in der Weise zu einem Segen für sie, dass er sie aufnahm, ihnen Gastrecht verschaffte und sie weitergeleitete. Damit lebte er nicht nur in der Wahrheit, sondern, Johannes sagt es ganz schön, er wurde Gehilfe der Wahrheit. Ist Ihnen das aufgefallen? Am Schluss, Vers 8. Du bist ein Gehilfe der Wahrheit, indem du die Brüder segnest. Aber nicht nur das, indem Gaius diesen Reisebrüdern Liebe erwies, bekam er ein deutliches Zeichen seiner Jüngerschaft. Ein Zeichen der Jüngerschaft wurde ihm damit gegeben, lag über ihn. Jesus hat einmal Folgendes erklärt: Daran wird jeder mal erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das ist ein Erkennungszeichen. Ein Zeichen, ja, dass sie ein Jünger Jesus sind. Das lässt uns doch aufhorchen, oder nicht? Wer in echten geschwisterlicher Liebe zu Mitchristen steht, trägt ein Erkennungszeichen, das ihn als Jünger Jesu auszeichnet. Ganz kurz die Frage: Wie muss die Liebe zum Nächsten beschaffen sein? Was ist sie? Wie muss sie sein? Was ist die Qualität dieser Liebe? Auch wiederum hier, Jesus erklärt es uns, Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Ganz einfach. Wie ich euch liebe. Jetzt müsst ihr euch mal fragen, wie liebt der Herr mich? Wie liebt er mich? Er liebt mich auch dann, wenn ich ihn enttäuscht habe. Liebt, wie ich liebe. Es ist wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Vielleicht sind wir dann in der Lage, jemanden Freund zu nennen, der uns Leid angetan hat. Jesus hat so geliebt, ja? Das wissen Sie doch, als Judas vor ihm stand. Er hat nicht gesagt: Du Schurke, mach, was du willst. Er begrüßt ihn mit den Worten: Mein Freund, warum bist du gekommen? Matthäus 26, 50. Mein Freund. Fast unmöglich, ja? Jesus sagt: Liebt so, wie ich liebe. Und hier geht es nicht nur um Sympathie oder Antipathie. Vielleicht können wir dann auf jemanden zugehen, mit dem wir ein riesen Problem haben, und sagen: Mein Freund, in Christus, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Meine Brüder und Schwestern, das wollte ich Ihnen heute Morgen ausgehend von diesen ersten 8 Versen weitergeben. Denken Sie darüber nach, diese einzelnen Punkte. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Der Verfasser des 3. Johannesbriefes ist der Apostel Johannes, auch wenn er sich nicht mit Namen vorstellt. Es gibt viele glaubwürdige, geschichtlich verbürgte Überlieferungen, die das bezeugen. Johannes hatte Gaius lieb in der Wahrheit. Das bedeutet, er liebte ihn in und durch Christus. Auch wir können nur lieben, wenn der tiefste Beweggrund Jesus ist. Wenn es uns ein Anliegen ist, dass es unserem Nächsten gut geht, wenn wir ihm Gutes wünschen, dann müssen wir es ihm sagen. Der Apostel Johannes hat es getan bei seinem Freund Gaius. Ich wünsche dir das Beste, Gaius. Und dann ganz praktisch in der Wahrheit leben. Das war der größte Punkt, ja. Das bedeutet Gemeinschaft mit Christus, Gemeinschaft mit dem Wort, Gemeinschaft im Gebet, das Gebet der Wahrheit, Wahrheit im Innersten, Wahrheit untereinander, zwischenmenschliche Beziehungen. Und das Letzte, weil Gaius von Herzen in der Wahrheit lebte vor seinem Herrn, war auch sein Verhältnis zu den Mitbrüdern ungetrübt und gesegnet. Amen. Wir wollen nächsten Sonntag die restlichen Verse dieses Briefes miteinander anschauen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Botschaft des 3. Johannesbriefes. Ich bitte dich, dass du diese Botschaft lebendig machst in unserem Herzen, dass wir das mitnehmen, was für uns persönlich wichtig ist. Ich bitte dich darum. Wir wollen dir nochmals danken für diesen Gottesdienst, für die Lieder, für die Gemeinschaft, für alles, was du uns gegeben hast und vor allem, dass du da bist. Es geht ja nur um dich. Herr Jesus, so möchte ich dich bitten, dass du jetzt jeden Einzelnen, der hier sitzt, auch drüben in der Übertragung, vielleicht auch in den Zimmern, wo es auf dem Monitor angeschaut wird, diesen Gottesdienst, auch später, wenn die Menschen vielleicht diese Predigt herunterladen oder sich anhören auf CD, Herr, rühre jeden persönlich an. Segne du, Herr, richte du auf. Sprich du ein Wort in unser Herz, was wichtig ist für unser Leben. Ich bitte es von ganzem Herzen. Lass uns von hier anders weggehen, als wir gekommen sind. Wir beten dich an, wir preisen dich, wir danken dir. Amen.
Marcel Malgo sprach soeben über die Verse 1 bis 8 des dritten Johannesbriefes unter dem Thema Wandel in der Wahrheit. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!